so eine Taufe zusammen feiern dürfen. Es bewegt mich jedes Mal. Ja, also meinetwegen hättet ihr ruhig noch ein bisschen weitermachen können, das habe ich sehr genossen. Meine Botschaft möchte ich mit einem kurzen Rätsel beginnen. Es ist eine rhetorische Frage, das heißt, jeder möge bitte für sich selbst antworten. Ja. Wer könnte das sein? Wer bin ich? Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Na Männer, habt ihr mich rausgeschmissen da oben? Ah, jetzt klappt's. Wenn ich zerfalle, werde ich herrlicher. Wer bin ich? Die Antwort liegt auf der Hand. Das klingt schon so halb paulinisch. Wenn wir diese Fragen so lesen, dann liegt der Schluss nahe. Hier ist vom Christusnachfolger die Rede. Und in der Tat haben wir einen ganz gewinnbringenden Text in der Bibel, da gibt es viele von. Aber wenn wir 2. Korinther 4 aufschlagen, hier ist von der Herrlichkeit der Christusnachfolger die Rede. Und ich möchte auch anlässlich des Gottesdienstes heute diesen Text mit uns zusammenlesen. 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 18, dort steht: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen, samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen gewichtete Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus spricht von den Christusnachfolger, und zwar von der Herrlichkeit der Christusnachfolger. Wie passt das zur Taufe? Es erinnert an Römer 6, Vers 4. Dort ist die Rede davon, wie es schon angeklungen ist, wir sind begraben durch die Taufe in den Tod und auferstanden mit Jesus Christus, dass wir auch in einem neuen Leben wandeln. Und hier ist von dem neuen Leben, von der Herrlichkeit des neuen Lebens, das ihr angetreten habt durch Jesus Christus, die Rede. Und er macht deutlich, der Paulus, welch eine wunderbare Sache das ist, mit der ihr gestartet seid. Und ich möchte einige Gedanken aus diesem Text für uns ableiten. Als erstes fällt mir auf, wenn ich diesen Text lese, dass Paulus herausarbeitet, wenn ich kraftlos bin, gewinnt Gottes Herrlichkeit Raum. Und das ist das Wunderbare an diesem Text. Denn, das klingt durch in dem 2. Korintherbrief, dass die Gemeinde in Korinth, die gab es jetzt schon ein paar Jahre, und es schimmerte dort durch, dass Paulus so richtig nichts hermachte. Also sowohl bei den Griechen als auch bei den Juden war es klar, jemand, der mit Gott unterwegs ist und dessen Dienst Gott bestärkt, der muss auch was hermachen. Ja, an Bildung, an Auftreten. Das kennen wir alle heute, ist genauso. Ja. Also der, der im Namen Gottes wirkt, der sollte was hermachen, der sollte Talar und Bäffchen haben. Ja. Und seine Kirche sollte schön und ehrwürdig sein, viel Spiritualität ausstrahlen. Das gab Paulus alles nicht her. Und so stellten die Leute die Frage, du, ist Gott überhaupt mit dir unterwegs? Du siehst so jämmerlich aus. Du machst menschlich so wenig her. Und die Gelegenheit nutzt Paulus, um zu erklären, wieso sein Dienst so ist, wie er ist. Und er führt aus, wenn ich kraftlos bin, bin ich stark, weil die Herrlichkeit Gottes in uns ruht. die Besonderheit des neuen Lebens ist nicht, dass ich Paulus was hermache, sondern die Besonderheit ist die, dass die Herrlichkeit Gottes in uns ruht. Er spricht von irdenen Gefäßen. Nun, das gibt in unserer Kultur nichts mehr her. Ja, irdene Gefäße verstehen wir nicht so richtig. Aber irdene Gefäße war das Billigste, das man haben konnte damals. Die waren nichts wert. Manchmal lohnte es sich nicht mal, so ein irdenes Gefäß zu waschen, sondern man zerschlug es und schmiss es weg. Ja, also war so eine Einmalsache. Wenn man was sehr Edles hatte, dann hatte man ein hölzernes oder gar ein bronzenes Gefäß. Also wir müssen uns das so vorstellen, das Bild, das Paulus hier gebraucht, stellen wir uns vor, hier würden zwei heiraten und es kommt die Zeit während des Rituals, in der sie sich die Eheringe anstecken wollen und plötzlich greift der Bräutigam in die Tasche, holt eine Plastiktüte raus, raschel, 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 findet er irgendwo die Eheringe, da wird man sagen, das passt doch überhaupt nicht. So was Edles, ein Ehering, das packt man sich nicht einfach in die Plastiktüte und in die Tasche, sondern da hat man ein schönes Gefäß in einem Kissen gebettet, denn das ist ja was Edles. So denken wir alle. Und Paulus macht deutlich, das Besondere an der Herrlichkeit Christi ist nicht, dass er edle Gefäße braucht, sondern Menschen wie du und ich, dass wir die Größe und die Herrlichkeit Gottes erkennen durften. Das macht die Nachfolger Gottes kostbar. In dir ruht etwas Göttliches. In den Versen davor, Kapitel 4, Vers 6, bringt er das auf den Punkt. Der Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesus Christus. Das heißt, wir durften etwas von der Herrlichkeit Christi erkennen, was Gott durch Jesus wirkt. Das ist der Schatz, den wir in uns tragen. Und da mag das Gefäß, die Hülle, noch so laienhaft sein, noch so unvollkommen sein. Ist natürlich auch ein kleines Wortspiel drin. Ja, das irdene Gefäß, die Bibel spricht davon, dass der Mensch, der Körper von Erde gemacht ist. Er wird zerfallen. Aber Paulus macht deutlich, auch wenn ich nicht der Schönste bin, nicht der Strahlemann, meine Herrlichkeit liegt nicht in meinem Körper, nicht in meinem Auftreten, nicht in meinen Titeln, die ich mitbringe, überhaupt nicht in der äußeren Fassade. Die Herrlichkeit der Christusnachfolger liegt darin, dass Gott ihnen die Gnade geschenkt hat, dass sie Christus erkennen durften, dass er ihr Herz erleuchtet hat. Das ist das Wertvolle an uns. Wir bleiben schwache Menschen. Das fällt auf, wenn ich kraftlos bin, gewinnt Gottes Herrlichkeit Raum, weil deutlich wird, sein Werk ist es. Als zweites, weil die wunderbare Kraft sichtbar wird. Ach, Paulus, wie hast du deinen Dienst nur versehen? Die anderen, deine Konkurrenten, die waren unterwegs und sie brachten Empfehlungsschreiben mit. Die hatten irgendwelche Titel, mit denen sie glänzten. Die hatten renommierte Schulen besucht. Und du wirkst so kraftlos. Und da sagt Paulus, ja genau, so will ich auch sein. Denn auch in meinem Leben und in meinem Dienst soll man erkennen, dass es nicht meine Kraft ist, sondern die Kraft Gottes, die in diesem neuen Leben wirkt. Und jetzt gebraucht Paulus vier Gegensatzpaare, indem er deutlich macht, wie menschliches und göttliches Wirken in den Gottesnachfolger zusammenspielt. Er sagt, wir sind von allen Seiten bedrängt. Das klingt sehr menschlich und man hat den Eindruck, wir können das gar nicht schaffen. Aber wir ängstigen uns nicht. Das will so gar nicht zusammenpassen. Aber es wird deutlich, weil Gott uns die Kraft gibt und durchträgt, weil wir uns dessen gewiss sind, dürfen wir darauf vertrauen, dass es weitergehen wird, weil Gott uns hält. Die Herrlichkeit liegt nicht in unserer Ausdauer, sondern in der Kraft, die Gott schenkt. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Ja, was denn nur? Hast du nur Angst oder nicht? Ja, ich habe Angst, sagt Paulus. Ganz oft. Aber ich gebe nicht auf, weil ich weiß, da ist doch die Kraft Gottes, die mich trägt. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Und in diesem Gegensatzpaar macht er deutlich, rein menschlich könnte ich es jederzeit hinschmeißen. Aber weil ich um die Herrlichkeit Gottes und um die Kraft Gottes in meinem Leben weiß, habe ich Mut, weiterzugehen, trotz Widerstände, trotz Niederlagen. weil es nicht meine Kraft, sondern Gottes Kraft ist, die stärkt und wirkt. Und den Gedanken will ich euch so deutlich, wie ich kann, mitgeben. Es werden Zeiten kommen, da haben wir Niederlagen, da haben wir Widerstand. Und manchmal ist man geneigt zu sagen, ich schaff's nicht mehr oder ich bring's sowieso nicht, ich tapp immer wieder in Sünde. Das Besondere ist nicht unsere Kraft. Das Besondere ist Gottes Kraft, die wieder aufstellt, die wieder Mut gibt, dass Gott dennoch mit uns startet. Das ist das Wunderbare. So ruft es Paulus uns hier in Erinnerung. Und in den Versen 10 bis 14 führt er aus, wenn ich kraftlos bin, gewinnt Gottes Herrlichkeit Raum, weil sein geistliches Leben sich ausbreitet. Und jetzt spielt er mit den Begriffen, die fast schon erschreckend zu lesen sind. Wir sind dem Tod hingegeben. Wir investieren unser Leben, wir verschleißen unser Leben. Dass Gott neues Leben schafft, es bündelt sich in Vers 12 die Aussage. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Ich investiere meine Zeit, ich investiere meine Kraft und darf erleben, wie Gott Neues durch mein Leben wirkt, nämlich neues Leben wirkt und schenkt. Ich muss mich mit Widerständen auseinandersetzen, so sagt es Paulus. Aber durch mein Sterben, durch die Investition meines Lebens, wirkt Gott Neues. Und zwar bei euch. Der Einsatz meines Lebens, also das Sterben, bringt geistliches Leben hervor. Das lohnt sich, sagt Paulus. Es lohnt sich, sich zu investieren. Und hier möchte ich die Stelle in Erinnerung rufen, die Eduard auch schon nannte. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Wer sein Leben investiert, und zwar so, dass Gott neues Leben schafft, das lohnt sich. Paulus sagt, das ist ein guter Deal. Ich darf daran teilhaben, dass Gott Neues wirkt. Es gibt nichts Wunderbareres. Und er ruft uns damit in Erinnerung, als Christus-Nachfolger sind wir nicht Einzelkämpfer, jeder wurschtelt für sich, sondern wir sind eingeladen, teilzuhaben an dem ganz großen Projekt. Gott will Menschen retten. Er will ihnen geistliches Leben schenken und wir dürfen daran teilhaben. Das ist was Großes, was Wunderbares. Es lohnt sich, das Leben zu investieren dafür. Es lohnt sich. Das kann geschehen, Thorsten, wie du es uns gesagt hast, dass eine Kollegin, die da hinten sitzt, hast du ja gleich geheiratet, ja, dir ein Buch schenkt, ja, und dir darüber den Weg zu Jesus weist. Das kann auch darüber passieren, dass einige sich hier am Abend treffen und proben. Und sie dürfen daran teilhaben, dass Gott neues Leben wirkt, Menschen anspricht. Es kann auch bedeuten, dass einige hier früher kommen und Wasser einlassen. Dass wir, war's warm oder kalt? Warmes Wasser, also gut gemacht. Ja. Hier sind Leute früh aufgestanden und haben warmes Wasser eingelassen, dass wir Gottesdienst feiern können und taufen können. Wir dürfen teilhaben durch diese unterschiedlichen Aktivitäten an diesem großen Projekt, Gott will Leben schenken. Und ihr Lieben, das will ich euch drei mitgeben. Wenn wir sagen, durch die Taufe wollen wir in einem neuen Leben wandeln, gebt euch nicht mit weniger zufrieden. Habt Teil an diesem Projekt, durch mich will Gott Menschen rufen. Ganz gleich, an welcher Stelle ich da mitwirke. Paulus sagt, so habe ich mein Leben investiert und darin wurde die Kraft Gottes mächtig. Ich will uns als Beispiel den Rotlachs in Erinnerung rufen. Das ist ein Fisch, der manchen ein Rätsel aufgibt, weil er ganz merkwürdige Dinge tut. Einmal im Jahr machen die sich auf und schwimmen in Sibirien, Alaska, in Skandinavien, schwimmen sie die Flüsse rauf. Man denkt sich, spinnen die alle? Über viele hundert Kilometer gegen den Strom. Sie müssen Stromschnellen überwinden, sie müssen springen, sie müssen kämpfen. Ganze Scharen von Bären warten auf die Lachse, die fressen die. Da sind Seeadler, da sind Menschen und man hat den Eindruck, Wölfe, jeder, der im Wald ist und fressen kann, ist da und frisst Lachse. Warum tun die das? Sie kämpfen sich durch bis an die Stelle, an der sie selbst geschlüpft sind. Und dort legen sie ihre Eier. Und danach sterben die. Man fragt sich, was macht ihr? Ihr kämpft euch viele hundert Kilometer durch Gefahren. Viele schaffen es nicht. Nur um zu laichen? Lohnt sich das? Ich habe noch keinen Lachs gefragt. Aber offensichtlich lohnt sich das für die Lachse, dieser ganze Kampf, denn indem sie laichen, dürfen sie daran teilhaben, dass neues Leben entsteht und ihre Rasse weitergeht, dass diese Art erhalten bleibt. Für den Lachs lohnt sich dieser ganze Kampf. Und das gleiche Bild gebraucht hier Paulus, dass er sagt, ich verschleiße mein Leben, ich investiere es, aber ich weiß, Gott wird es brauchen. Ich darf sein Werkzeug sein und an diesem großen Projekt teilhaben. Und das will ich uns in Erinnerung rufen. Es gibt ja immer wieder Glaubende, die leben gerade so für sich. Du bist gerettet, du bist Christ. Aber du verpasst diese Riesenchance, teilzuhaben an diesem Projekt. Durch dich will Gott neues Leben schaffen. Er will dich als sein Werkzeug gebrauchen. Das ist Teil des neuen Lebens, das fällt mir hier auf. Und als letztes in Vers 15, als letztes unter Punkt 1, Vers 15 wird deutlich, dass das Paulus nicht macht um seiner selbst willen, sondern es wird deutlich, es geht um die Ehre Gottes. Das streicht er heraus mit den Worten, denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Es geht also nicht darum, dass zahlenmäßig die Christen wachsen, das wäre zu wenig für Paulus, sondern dadurch, dass Gott neues Leben in mir wirkt, wird sein Ruhm und seine Ehre groß gemacht und ich darf mein Leben investieren, dass am Ende das Lob Gottes laut und groß wirkt. Dazu sind wir eingeladen. Wir wirken manchmal sehr kraftlos, so ruft es uns Paulus in Erinnerung. Aber am Ende wirkt Gott Großes dadurch. Am Ende gewinnt seine Herrlichkeit Raum durch unser Leben. Das wünsche ich euch, dass das euer Leben prägen mag. Einen zweiten Gedanken will ich uns in Erinnerung rufen, den Paulus hier ab Vers 16 deutlich erwähnt. Wenn ich zerfalle, werde ich herrlicher. Die Verse 16 bis 18, alles, was Paulus dort sagt, aber auch wirklich jeder Satz klingt widersprüchlich. Deshalb lohnt es sich, kurz innezuhalten. Wenn ich zerfalle, werde ich herrlicher. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus ruft uns hier das Geheimnis der christlichen Geduld und Ausdauer in Erinnerung. Es geht darum, dass der neue Mensch erneuert wird. Der Zerfall und der Tod am Ende dieses Prozesses ist nicht beängstigend für Paulus. Er ruft in Erinnerung, der innere Mensch, die Seele des Glaubenden, erneuert sich. Ja, der äußere Mensch nimmt ab. Er wird kraftlos. Das merken wir alle. Wir werden alle älter, gebrechlicher, kränklicher. Bei Paulus kommt noch dazu, so ein Lebensstil, wie der führte. Da wundert es ja gar nicht, dass sein Körper verschlissen war. Er macht aber deutlich, über die Jahre, die ich mit Jesus gehe und mich investiere für ihn, wächst der innere Mensch, wächst das, was Gott in mir wirkt. Und ich darf erleben, dass ich zwar äußerlich älter, gebrechlicher, schwächer und anfälliger werde, aber innerlich stärker und gesünder, weil ich die Zeit in der Nähe Gottes verbringe und erleben darf, wie Gott in meinem Leben wirkt. Und wenn wir hier in die Bibel hineinblicken, dann finden wir ganz viele Aussagen, die deutlich machen, wie Gott in dem inneren Menschen wirkt. Da denke ich an Stellen wie Galater 2, Vers 20. Dort steht, ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Oder in unserem Text, er wird von Tag zu Tag erneuert, der innere Mensch. Wir dürfen uns daran erinnern, dass die Gnade Gottes jeden Morgen neu ist. In Kapitel 3, Vers 18 im 2. Korintherbrief spricht Paulus sogar davon, wir werden verklärt von einer Herrlichkeit zur anderen. Wir dürfen erleben, wie der neue Mensch, das neue Leben, die neue Kreatur in uns wächst auch wenn der Körper dem Tod unterworfen ist, wächst der innere Mensch in die Gegenwart Christi. Und das ruft in Erinnerung. Und das sollte unser Leben auch auszeichnen, dass wir es in der Gegenwart Gottes verbringen, sodass die Zeit, die wir mit dem Herrn unterwegs sind, dazu beiträgt, dass mehr und mehr der innere Mensch erneuert wird. Dann in Vers 17 eine Aussage, die fast zum Schmunzeln einlädt. Gemessen an der bevorstehenden Herrlichkeit sind die gegenwärtigen Leiden leicht. Einfach. Ja. Und Paulus spielt hier ein wenig mit den Begriffen, ja. Indem er hier auch wieder so eine Besonderheit aufbaut. Dazu kommt noch, dass die jüdischen Leser hier rauslesen konnten, im Hebräischen hat das Wort Herrlichkeit und Gewicht die gleiche Wurzel. Ja, und wenn Paulus sagt, die Herrlichkeit, die schlägt zu Gewicht, nicht die Leiden. Die haben kein Gewicht in meinem Leben. Es wird deutlich, dass bei Paulus nicht die Leiden ins Gewicht fallen. Er weiß, ja, sie sind beschränkt und deshalb leicht. All die Leiden und Nöte wiegen leicht gegenüber der Verheißung der Herrlichkeit in der Ewigkeit. Das ist der Zielblick des Paulus. Es ist nicht Vertröstung, sondern Trost. Es ist nicht Resignation, sondern der Mut des Glaubens. Ich weiß, was Gott für mich bereithält, stellt alles zurück, was ich in meinem Leben für ihn erleiden und investieren musste. Und wenn wir in die Schrift hineinschauen, dann ist Paulus ja jemand, der viel gelitten hat für den Glauben. Ich denke an 2. Korinther 11. Dort steht ab Vers 23, ich habe weit mehr Mühsal auf mich geladen, bin öfter im Gefängnis gewesen, viel mehr geschlagen worden und war häufig in Todesgefahr. 5-mal habe ich von den Juden 39 weniger Schläge bekommen. 3-mal wurde ich mit Stöcken geprügelt und 1-mal bin ich gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Nacht und 1 Tag trieb ich auf hoher See. Ich habe viele Reisen gemacht und kam in Gefahr durch Flüsse, in Gefahr durch Räuber. Ich wurde bedroht durch mein eigenes Volk und durch fremde Nationen. Ich kam in Gefahr in der Stadt, in der Wüste und auf dem Meer und durch falsche Brüder. Wie oft ertrug ich Mühsal und Plage und durchwachte Nächte, litt Hunger und Durst und ertrug alle möglichen Entbehrungen. Ich fror und hatte nicht genug anzuziehen. Paulus, du musstest schon hart durch, würden wir sagen. Und Paulus sagt, nö, war leicht, war leicht. Weil ich wusste, was in der Ewigkeit auf mich wartet. Und ich wusste, dass diese Leiden und diese Schwierigkeiten auf diesem Prozess in die Ewigkeit hin, Entschuldigung, dass sie veredeln, dass sie mich vorbereiten. Das kommt in Vers 17 so ganz leicht mit diesem ein Wort durch. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das Wort für schafft ist ein Wort aus der Landwirtschaft und es meint eigentlich pflügen. All die Schwierigkeiten, die ich habe, pflügen den Boden auf und machen mich bereit für Gottes Herrlichkeit. Und deshalb sind sie leicht und nicht schwer. Ich will das mit einem Beispiel verdeutlichen. Ein Stahlklotz. Hat ungefähr einen Marktwert von 6 Euro. Unbearbeitet, nur gegossen. Wenn man Nähnadeln daraus macht, hat das gleiche Gewicht von Stahl einen Wert von 450 Euro. Schmiedet man Messerklingen daraus, erhält es einen Wert von 39.000 Euro. Würde man Urfedern daraus erstellen, hätte es einen Wert von 300.000 Euro. Worauf ist also die Steigerung des Wertes zurückzuführen? Je mehr man das Stahl behandelt, verarbeitet, hämmert, schlägt, formt, presst, umso höher steigt sein Wert. Und das Ziel ist es, dass Paulus sagen lässt, all die Schwierigkeiten sind leicht, weil ich weiß, dass Gott in mir etwas tut, was in die ewige Herrlichkeit führt. Gläubige können über das gegenwärtige Sichtbare hinaussehen und Gottes Realität wahrnehmen. Hier im letzten Vers unseres Textes bringt er das auch wieder so verschlüsselt auf den Punkt. Die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Auch das ist wieder nicht schlüssig. Ja, wenn Paulus sagt, ich sehe das Nicht-Sichtbare, muss man sagen, das geht nicht. Ja, also wenn ein Schüler sowas sagen würde im Unterricht, vermute ich, dass er vom Deutschlehrer eine schlechte Note bekäme, weil das in sich widersprüchlich ist. Man kann das Unsichtbare nicht sehen. Paulus sagt, doch, ich kriege das hin. Entschuldigung, weil er von der Herrlichkeit Gottes ergriffen ist und weil er weiß, wenn ich zerfalle, werde ich herrlicher. Er kann wahrnehmen, wie Gott etwas in ihm wirkt. Das Sichtbare, oh, tausend Dank. Das Sichtbare ist das, was zur Welt gehört, was vergeht. Das Unsichtbare steht für das Himmlische. Das bleibt. Auch hier, glaube ich, spricht Paulus von einer ganz einfachen Regel des Lebens. Das ist die, was unser Herz begehrt, sieht unser Auge. Was unser Herz begehrt, sieht unser Auge. So sind wir Menschen gestrickt. Ja. Ich habe das mal vor ein paar Jahren in einem Beispiel gebraucht. Vor 4 Jahren haben wir uns ein Auto gekauft, das haben wir nicht mehr. Ja, der Kredit war durch, Finanzierung war durch, Karre musste weg. VW wollte es wieder haben, das Ding. Ja, also wir hatten einen Roomstar und hatten uns vorgenommen, immer wenn wir in Roomstar sind, kneifen wir uns. Ja. So. Und uns fiel auf, wie oft wir uns kneifen mussten. Jetzt geschieht was Komisches. Ja. Also Kredit war durch, die Karre musste weg, jetzt fahren wir so ein Ding. Ein Yeti. Wir kneifen uns nicht mehr, das war zu schmerzhaft. Aber was uns auffällt, die ganze Stadt ist voller Yetis. Das haben wir vorher nicht bemerkt. Weil uns haben Yetis nicht interessiert. Wir haben nicht nach ihnen gesucht. Jetzt, solange die Karre noch halbwegs neu ist, ja, sind wir begeistert von der Karre. Und weil unser Herz auf die Yetis fixiert sind, sehen unsere Augen die auch. Das Lipperland ist voller Yetis, ist uns vorher nie aufgefallen. Aber das Herz will Yetis, deshalb sehen die Augen die. Und wenn Paulus hier sagt, ich kann das Unsichtbare sehen, das Himmlische, dann spricht es davon, das Herz ist voll des Himmlischen. Wir wollen Gott sehen. Wir wollen seine Herrlichkeit sehen, auch wenn wir äußerlich zerfallen. Wir wollen uns darauf konzentrieren, was er für uns bereithält. Das wollen wir. Deshalb können wir das Unsichtbare, das, was Gott in unserem Leben wirkt, wahrnehmen und sehen. Auch wenn die äußere Hülle zerfällt und ich heute nicht mehr ganz so strahlend dastehe, wie ich das vor 20 Jahren wahrscheinlich getan hätte. Das ist auch gar nicht von Bedeutung. Paulus sagt, auf den inneren Menschen kommt es an. Und dass er weiß, Gottes Herrlichkeit steht bereit für mich, dass er Gottes Herrlichkeit im Alltag wahrnimmt. Wer diese Herrlichkeit sieht, mit den Augen des Herzens, der kann darauf zugehen. Das ist von Bedeutung. Das macht die Herrlichkeit der Christus-Nachfolger aus. Wenn ich kraftlos bin, gewinnt Gottes Herrlichkeit Raum. Wenn ich zerfalle, werde ich herrlicher, weil der innere Mensch wächst und vollkommener wird und herrlicher wird. Und ich will euch Mut machen, darauf zu blicken, dass es auf den inneren Menschen ankommt, wachsam zu sein, womit fülle ich mein Herz? Was das Herz begehrt, sehen die Augen. Dass ihr euch einbringt und dient, euch einbringt in das Projekt Gottes. Ich will mein Leben investieren, dahingeben für Gott, dass er ewiges Leben wirken kann. Ich will euch Mut machen, auszuharren und geduldig dran zu bleiben, wenn Schwierigkeiten kommen. Weil diese Phasen nötig sind, denn dann pflügt Gott uns auf und sät seine Herrlichkeit in uns und verändert uns, wie das bei Stahl nötig ist, dass er kostbarer wird. Ich wünsche, dass ihr 3 Personen seid, die die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt erkennbar machen. Amen.